damit Hören wieder bewusst wird, hört sich gut an. Der Audio-Podcast von Ulrich Allroggen. Heute mit Evelyn Allroggen.
Liebe Evelyn, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hört sich gut an. Du bist gelernte Grafikerin, Grafikdesignerin, arbeitest aber in den letzten Jahren an allem möglichen Kram. Bist jetzt gerade dabei, dich selbstständig zu machen als Lebensberaterin. Mhm. Dafür hast du eine bestimmte Methode, das Austesten mit einem Ökotensor. Da können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Und du hast ein Studio, das ursprünglich für Naturkosmetik war. Und im Moment nutzt du das aber für Seminare zu Themen wie Intuition, Schönheit, in sich reinhören. Wir kennen uns aber über ganz was anderes. Wir kennen uns seit über 30 Jahren. Seit 33 Jahren kennen wir uns, haben uns über den Buddhismus kennengelernt und sind seit dem 8. Januar verheiratet.
Ja.
Ich freue mich, dich hier bei mir zu haben in meinem Podcast. Hallo Evelyn.
Hallo.
Bist du auch aufgeregt?
Ja, du hörst es an meiner Stimme.
Finde ich gut. Willst du irgendwas ergänzen zu deiner Selbstvorstellung?
Du hast mich sehr, sehr schön vorgestellt. Also ich würde, glaube ich, nicht Grafikdesign im Mittelpunkt stellen, obwohl ich das am Anfang gelernt habe. Ich bin Energetikerin eigentlich schon seit 2014 und arbeite als Energetikerin seit 2014 und auch als Naturkosmetikerin, wo ich mich mit Kräutern befasse und mit Aromatherapie und Bachblüten.
Damit hast du schon so ein bisschen beschrieben, was Energetikerin ist, weil die deutschen Zuhörer kennen den Begriff nicht. Das ist keine Berufsbezeichnung.
Es gibt diese Berufsbezeichnung gibt es nur in Österreich. Also in Deutschland gibt es das nicht. Ich glaube, das ist alles um den Menschen und die Psyche und das Wohlbefinden und die Balance herum.
Aus dem Bewusstsein heraus, dass alles Energie ist, richtig?
Könnte man so allgemein sagen, ja.
Okay, dann lass uns spezifischer werden. Mhm. Deine Methode, das Austesten, ich habe das natürlich schon erlebt. Ich beschreibe das mal ganz kurz. Es gibt ein bestimmtes Thema, zu dem man sich zusammensetzt. Dann benutzt du einen Ökotensor, den kannst du vielleicht gleich kurz beschreiben. Und testest anhand oder mit diesem Ökotensor sozusagen diesen Themenbereich aus. Stellst entweder laut oder leise Fragen. Und aus diesen Antworten formulierst du dann sozusagen die nächste Frage oder gehst ein Stückchen tiefer. Ist das korrekt ausgedrückt?
Also wenn wir uns auf den Ökotensor konzentrieren würden, ja.
Okay, was fehlt?
Eigentlich der Ökotensor ist nur ein Hilfsmittel. Also das ist sozusagen nur mein Hilfsmittel, meine Brücke, um meinen Kopf auszuschalten. Also es geht eigentlich um einen Körperimpuls. Zum Beispiel, wenn ich jetzt dich austesten würde, dass ich deinen Körperimpuls, deine Energie wahrnehme durch meinen Körper.
Du legst die Hand auf die Schulter, ne?
Ja, also im Idealfall, wenn wir uns im selben Raum sind, würde ich meine linke Hand auf deine linke Schulter tun.
Links wegen Herz?
Ja, das hat sich so ergeben, ja. Also das ist, wie gesagt, ich experimentiere mit dem Ökotensor schon über 25 Jahre. Und habe so meine eigene Methode entwickelt.
Und hast du den schon immer für sowas benutzt oder hattest du vorher eine andere Funktion?
Ich wollte es immer lernen. Wie benutzt man Ökotensor? Also viele Homöopathen und auch Ärzte benutzen den. Auch für kinesiologische Tests wird er oft herangezogen. Aber ich habe sozusagen meine eigene Methode entwickelt.
Kann man das vergleichen mit wie man ein Pendel benutzt?
Genau, ja, es ist an und für sich dasselbe, nur bei mir funktioniert das Pendel überhaupt nicht.
Okay.
Also da bin ich dann zu sehr im Kopf und also ich beschreibe mal einen Ökotensor, auf deine Frage zurückzukommen. Also meiner ist halt so mit einem Korkgriff und da gibt es dann so eine antennenartige, das kann man rausschieben und da ist dann ein Ring dran.
Wie so ein Draht eigentlich, ne?
So ein Draht,
mit ganz dünne Metallstange.
Ja, und da ist dann so ein goldener Ring dran und wenn ich sozusagen einen Impuls bekomme von deinem Körper, dann wird das umgeleitet in diesen Ökotensor und gibt mir dann das Signal, das ich eigentlich spüre. Also meine Hand bewegt sich mit dem Ökotensor. Mhm. Und das ist sozusagen nicht der Ökotensor bewegt sich von selbst, sondern es ist mein Körper, der diesen Ökotensor führt.
Und was für Antworten liefert der?
Also ich kann sozusagen nur immer Ja und Nein.
Okay, aber so ein Vielleicht gibt es auch, oder?
Es gibt auch ein Vielleicht und ich habe so, also früher habe ich, wie das noch ein Naturkosmetikstudio war, mein Studio, war ich spezialisiert auf Allergien für Kosmetika. Viele Menschen sind gekommen mit einer schrecklichen Haut zum Beispiel und hatten keine Ahnung, woher das kommt. Sie durften dann ihre ganzen Kosmetika mitnehmen und dann habe ich einfach ausgetestet, was die Menschen vertragen und was sie
nicht
vertragen.
Das heißt, die haben das dann in die Hand genommen und du hast die Person sozusagen im Verhältnis zu dieser Substanz ausgetestet.
Genau, also ich habe sozusagen sie gebeten, zum Beispiel eine Creme in die linke Hand zu nehmen und dann habe ich meine Hand auf ihre linke Schulter gelegt und je nachdem, was ihr Körper für Impulse gegeben hat, das hat mein Körper gefühlt und um meinen Kopf auszuschalten, habe ich sozusagen diesen Ökotensor benutzt, um herauszufinden, fühlt sich das stimmig an, ist das gut oder ist das nicht, stärkt das diese Person oder stärkt es diese Person nicht? Mhm. Das waren meine Anfänge im Studio, wie ich den Ökotensor benutzt habe.
Okay, wenn du sagst, Kopf ausschalten, ist es dann so, dass du in so eine Art Trance kommst, oder?
Also ich versuche es zu erklären, was da in mir passiert, weil das irgendwie, wie gesagt, so natürlich einfach entstanden ist. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so, dass ich diese Impulse über diesen Ökotensor, erst einmal diese Erstimpulse, also mein Körperempfinden, mein Bauchgefühl, zuerst in den Ökotensor leite, um dann es mit meinem Kopf zu interpretieren. Ich schalte ihn dazwischen sozusagen, um nicht gleich in eine Interpretation zu kommen.
Mhm. Ja. Also wenn das erinnert mich zum ersten Mal, dass wir darüber sprechen, erinnert mich das ans Schauspiel. Weil im Schauspiel, im Impro-Theater ist es auch so, dass es heißt, folge deinen Impulsen und nicht deinem Kopf.
Ja.
Und ganz oft ist der Kopf eben aufgeladen mit gesellschaftlichen Geboten und Verboten und wie man sich in bestimmten Situationen verhält. Aber Impro-Theater wird dann interessant, wenn etwas Unerwartetes passiert.
Ja.
Und ganz oft sind die Schauspielimpulse nicht das, was man sich ausdenken würde, wenn man sich hinsetzen würde und das aufschreiben oder die Situation vorstellen, sondern der Körper führt einen manchmal in ganz komische Situationen, mit denen man dann umgehen muss, sozusagen. Das ist sehr lustig.
Ja, also man könnte es eigentlich mit einer Improvisation gleichsetzen. Ja, ja. Es ist etwas, was im Moment entsteht mit der Person, die vor mir ist, ja.
Und da setzt für mich der Punkt an, warum wir das in diesem Podcast besprechen. Weil in diesem Podcast geht es um Hören.
Ja, ja.
Und Hören hat ganz viele verschiedene Qualitäten. Mhm. Also das kann Zuhören sein, das kann Weghören sein, das kann etwas Überhören sein. Es gibt ganz viele verschiedene Varianten von Hören.
Mhm.
Aber dieses, was ich aus dem Improvisieren kenne, sowohl in der Musik als auch im Schauspiel, ist ja sozusagen, dass du gleichzeitig deine Wahrnehmung öffnest für die Person dir gegenüber,
ja,
aber auch für deine Intuition oder für deine inneren Impulse.
Genau.
Und das Hören stellt sozusagen eine Verbindung her, die übers Sehen nicht funktioniert.
Da weiß ich jetzt nicht ganz genau, was du meinst. Kannst du das nochmal umformulieren?
Also es gibt diesen Spruch, den sage ich fast jedes Mal in diesem Podcast, von einem Naturphilosophen aus dem 19. Jahrhundert. Das Auge führt den Menschen in die Welt. Und das Ohr führt die Welt in den Menschen. Also das heißt, durch das Sehen gehen wir eher ins Außen und durch das Hören kommen wir eher ins Innen. Aber in Kontakt mit unserer Umwelt. Also ich kann mich auf mich selber konzentrieren und trotzdem wahrnehmen, was jemand anderes tut.
Ja.
Und das Beste ist eben, wenn man das sozusagen in Verbindung bringt. Und das funktioniert über die Qualität des Hörens. Das ist meine Theorie zumindest.
Ja, also für mich ist es, wie gesagt, also wenn ich das Hören nur rausnehmen würde, dann wäre es in meinem Fall, ich würde hören, wie die Person antwortet, wenn ich ihr eine Frage stelle.
Mhm.
durch die Stimme kriegt mein Körper so und so auch diese Impulse.
Mhm. Ja, also aber guckst du die Person an, wenn du sie austestest?
Meistens, das ist mir gar nicht so bewusst. Ja, warte mal. Ja, ich glaube, es ist eine, wie gesagt, es ist alles. Für mich ist das mit dem Körper hören. Aha. Nicht nur mit den Ohren oder Es ist auch mit den Augen, mit den Impulsen, die der andere Körper aussendet. Das ist die Energie wahrnehmen, würde ich sagen. Eine feinstoffliche Energie wahrnehmen. Also das ist auch ein Hören. Es ist ein Wahrnehmen. Ich würde gar nicht sagen, dass es nur ein Hören ist, aber es ist ein Zuhören auf alle Fälle. Mhm. Ja.
Mhm. Ja, ich glaube, das würde jeder anders definieren. Aber für mich ist das tatsächlich, also wenn ich mich auf etwas konzentriere, dann schalte ich meistens das Sehen aus, gucke woanders hin. Und wenn ich dich sehe beim Austesten, habe ich eben auch das Gefühl, dass das überhaupt nicht über die Augen läuft, sondern es ist wie, du hörst sozusagen, also du nimmst die andere Person wahr, hörst aber auch in dich rein, weil du ja auch deine Erfahrung dafür brauchst, um das sozusagen auszuwerten. Und du schaltest den Kopf eben nicht aus, sondern du gehst von der Intuition aus und nutzt den Kopf, das zu verarbeiten und verständlich zu machen.
Ja, wobei ich bin da sehr vorsichtig. Mhm. Ja, weil wenn du mich schon so präzise fragst, muss ich nochmal so in mich reinhören, wie sich das anfühlt. Es ist so, als würde ich in das Energiesystem des anderen einsteigen. Und aber mein Energiesystem mache ich ganz klein oder es ist ganz woanders. Ja? Also es ist sozusagen, ich bin ein Energiesystem der Person. Mhm. Ich verbinde mich mit dieser Person. Und wenn dann irgendwelche Erfahrungen, die ich gemacht habe, auftauchen in dieser Session, dann bin ich sehr vorsichtig, ob ich das einfließen lasse
deine
oder nicht.
Deine Energie sich einmischen zu lassen.
Genau, weil es ja nicht meine Wahrheit ist. Es ist sozusagen das Lebenssystem von dieser Person. Und es geht wirklich nur darum, was kann ich tun, um mit der Person gemeinsam herauszufinden, was stärkt diese Person und nicht, was stärkt mich.
Und dann greifst du aber zurück auf Übungen oder Ideen oder eigene Erfahrungen.
Ja, und die teste ich aber auch aus.
Um der Person das anzubieten. Genau,
es ist ganz wichtig, also es ist ein ganz wichtiger Punkt, danke, dass du mich darauf hinweist. Ich teste dann während dieser Session auch aus, ob das dieser Person hilft oder nicht, das zu erfahren. Mhm. Und dann teile ich gerne zum Beispiel auch meine Erfahrung. Ja. Aber wenn ich merke, das hat mit der Person überhaupt nichts zu tun, und das kann beim Austesten, ist das ganz klar, ist dann ein absolutes Nein, dann ist es auch schon wieder weg. Ja. Okay. Und das Spannende ist, wenn ich aus der Session rausgehe, dann gehe ich auch aus dem Energiekreis dieser Person wieder raus. Ja. Deswegen bitte ich auch die Person, dass sie etwas aufschreibt, weil ich danach nicht mehr diese Einzelheiten im Kopf habe, weil es nicht mein Energiesystem ist. Ja? Also ich begebe mich mit der Person auf ihren Weg für eine Weile und dann gehe ich da wieder auch raus. Ja.
Verstehe. Cool. Mein Magen mischt sich ein, guck mal, der will auch
der
mitreden.
Der entspannt sich.
Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, in einer schwierigen Situation, wo ich mich dazu zwingen musste, ein Stückchen mich weiterzuentwickeln, damals bei meiner Schauspielabschlussprüfung, dass ich ganz viele verschiedene Stimmen in mir habe. Und lange nicht alle Stimmen meinen es gut mit mir. Oder nicht alle die Stimmen, die in mir sind, setzen sich für mein Wachstum ein, sondern da sind welche dabei, die wollen mich klein halten, da sind welche dabei, die wollen mich beschützen, aber sozusagen zu Hause behalten. Und da sind, also es gibt verschiedene Stimmen in mir, und rauszufinden, welche Stimme tatsächlich zu meinem Wachstum führt, welche Stimme mich stärkt und welche Stimme dazu führt, dass ich ein vollständig glückliches Leben führen kann, weil ich nicht klein beigebe in schwierigen Situationen. Diese Stimme sozusagen rauszufinden und auseinanderhalten zu können, dabei hilft mir zum Beispiel die buddhistische Praxis total.
Ja.
Also für mich ist das dieses Gefühl, sagen zu können, was ist mein guter Ratgeber und was sind Stimmen, die in mir sind und die ihren Platz haben und die völlig okay sind, dass sie da sind, aber die mich in der Situation nicht stärken und nicht zu meiner Entwicklung beitragen, die sich nicht mein Wachstum wünschen.
Ja.
Also Okay, jetzt kommen wir echt tief. Wir sprechen im Buddhismus ja auch von der Meister-Schüler-Beziehung. Mhm. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass da jetzt jemand ist, der alles besser weiß und ich muss sozusagen machen, was der sagt. Sondern ein echter Meister ist jemand, der sich zutiefst das Wachstum des Schülers, der Schülerin wünscht.
Ja.
Und wenn ich mich in einer schwierigen Situation damit beschäftige, was würde mein Meister dazu sagen, dann merke ich, dass der oft viel großzügiger mit mir ist, viel, viel weiter sieht, viel, einen viel stärkeren Wunsch für mein Wachstum hat als ich. Dann muss ich meistens anfangen zu weinen, weil ich merke, dass ich mich selber irgendwie oder dass Teile von mir mich klein halten. Und dass dieses beständige Wachstum eigentlich eine Lebensaufgabe ist. Und dafür ist es gut, jemanden zu haben, von dem man weiß, der will wirklich dein Bestes. Der wünscht sich zutiefst dein Wachstum. Okay, das war jetzt ein weiter Weg von den verschiedenen inneren Stimmen. Aber so ist es tatsächlich für mich gewesen mit dem, dass ich realisiert habe, es gibt verschiedene innere Stimmen in mir und es ist lange nicht damit getan, dass man lernt, auf die innere Stimme zu hören. Was ja manchmal so ein bisschen so esoterisch so gesagt wird. Es gibt viele innere Stimmen. Und das rauszufiltern hilft bei dir das Pendel oder der Ökotensor, weil du sagst, manchmal hast du dann plötzlich eine Idee und denkst, okay, aber das ist eigentlich meins. Wie kriege ich das jetzt hin? Ist das wirklich gut für die Person oder stärkt das die Person?
Ja.
Sollte ich das jetzt sagen oder nicht?
Ja, ja.
Das meinte ich.
Aber ich kann dazu noch was sagen,
ja, bitte,
wenn du das möchtest.
Bitte, gerne, ja.
Also in einer Session ist es so, dass ich vergleiche es gerne mit einem Schreibtisch, der ganz durcheinander ist. Also es gibt ganz viele Blätter übereinander, untereinander, dann dazwischen eine Kaffeetasse und alles ist irgendwie verstreut. Und ich helfe dieser Person, diesen Schreibtisch aufzuräumen. Ja? Okay. Und dann gibt es halt einen Stapel. Ah, das ist die Erinnerung oder das ist die Erziehung von meinen Eltern. Aha, das ist die Meinung von meinem Onkel. Aha, das ist die Meinung, die ich in der Schule präsentiert bekommen habe. Und das möchte ich wirklich. Ja? Also es gibt dann verschiedene Stapel und man sortiert dann ein bisschen herum und dann merkt man plötzlich, okay, das haben meine Eltern gemeint zu dem Thema Leben oder zu dem Thema Beruf oder Beziehung. Ah, das haben meine Freunde gemeint zu dem Thema so und so XY. Mhm. Und was möchte ich oder wer bin ich? Was möchte ich? Was wünsche ich mir? Und das ist ein eigener Stapel und diesen Stapel versuche ich mit der Person herauszufiltern, herauszufinden. Und das ist oft geht ganz schnell, weil viele haben diese Intuition in sich, ja, dass sie wissen oder sie haben diese Stimme, die ihnen genau sagt, das möchte ich. Und haben aber nie gelernt, darauf zu achten. Oder es gibt halt ganz viele Blätter, die dann da drüber liegen. Und man kann dann nicht unterscheiden, was ist jetzt die Stimme, die mich jetzt stärkt und was ist die Stimme, die mich schwächt.
Was ist die Stimme der Vernunft und was ist die Stimme des Wachstums?
Genau. Ja, also um das nur mal zu vergleichen, was du jetzt gesagt hast.
Spannend. Okay, ja, cool. Du hast dann ein visuelles Bild, weil du viel visuell gearbeitet hast. Und für mich ist es das eher eben Stimmen, so in
ja,
mir.
Ja, ja, genau.
Okay, spannend. Cool. Okay, dann kommen wir jetzt doch schon zum Thema, was ich eigentlich erst für später angesetzt hatte. Also ich kenne dich ja inzwischen eine Weile. Also auch wenn wir uns vor über 30 Jahren kennengelernt haben, sind wir ja eigentlich erst seit 8 Jahren in wirklich engem Kontakt. Und ich nehme dich wahr als jemand, der mit mehreren Sinnen sehr sensibel ist. Also du hast einen sehr ausgeprägten Geruchssinn, du hörst ganz andere Dinge als ich, du siehst ganz anders als ich, du hast eine hohe Sensibilität auf verschiedenen Sinnesbereichen. Und als wir gestern dieses Gespräch vorbereitet haben, hast du gesagt, es gibt dieses Phänomen, wo Eindrücke aus verschiedenen Sinnen stärker zusammenarbeiten, bei manchen Menschen als bei anderen, wo es denen leichter fällt, das zu übertragen.
Ja.
Erzähl mal, was du damit meintest.
Ich möchte gerne da mehr drüber lesen. Also ich bin jetzt auch nicht Fachfrau dazu. Ich habe es nur gelesen, es handelt sich um Synästhesie Und da geht es darum, dass man verschiedene Sinneswahrnehmungen miteinander verknüpfen kann im Gehirn. Mhm. Ich habe es auch nur nachgelesen, dass viele, viele Menschen haben das. Zum Beispiel, dass man eine Farbe sieht und man denkt sich, ah, das fühlt sich, also gelb fühlt sich leicht an, das fühlt sich so wie eine leichte Melodie an oder, ja, also man verknüpft oder Bilder dazu entstehen, ja, also das ist sozusagen eine Form der Synästhesie.
Ich hatte das als, jetzt erinnere ich mich, in der Grundschule habe ich ganz oft das Gefühl gehabt, dass Buchstaben und Zahlen Farben haben. Also dass es völlig logisch ist, dass die 4 rot ist zum Beispiel.
Ja, das ist zum Beispiel synästhetisch.
So. Und das ist, glaube ich, schwer. Oder ich habe mich nicht mehr so viel damit auseinandergesetzt. Aber das eine Zeit lang habe ich, im Glasperlenspiel kommt das, glaube ich, vor, von Hesse auch. Da geht es auch darum, dass sozusagen diese verschiedenen Ebenen von Kultur Entsprechungen haben, weil sie auf derselben Frequenz schwingen sozusagen. Okay, jetzt habe ich dich unterbrochen.
An und für sich, also ich habe schon alles gesagt. Also ich behaupte, dass ich vielleicht auch synästhetisch arbeite, wenn ich in so eine Session reingehe und die Lebensthemen und die authentischen Schritte bearbeite mit einer Person, ja.
Cool. Wieder eine Idee, die mir dazu kommt oder eine Erinnerung von meiner Schauspielausbildung. Mhm. Meine Schauspiellehrerin Frau Kirchner war sehr von der buddhistischen Philosophie geprägt.
Ja.
In der Zeit habe ich selber noch nicht praktiziert, das fing erst später an oder fast gleichzeitig. Aber die hat ganz oft gesagt, wenn wir auf der Bühne eine Szene improvisiert haben und hinterher sollte die Gruppe was dazu sagen, dann haben die meisten immer gesagt, also ich habe gesehen, dass du das und das gemacht hast. Ich habe gesehen, dass du das und das gemacht hast. Dann hat sie gesagt, so, nehmt nicht nur mit den Augen wahr. Mhm. Das, was wir hier lernen wollen in dieser Schule, ist ganzheitliche Wahrnehmung.
Schön.
Dass alle Sinne beteiligt sind an der Wahrnehmung der Welt und dass jeder Sinn seine Funktion hat und seinen Platz hat und seinen Charakter hat. Mhm. Lustig. Aber das haben wir schon häufig gehabt, wenn wir miteinander sprechen, dass ich an meine Schauspielausbildung zurückdenke.
An die.
Das war schon sehr.
Frau Kirchner.
Frau Kirchner, ja, die hat vieles auf meinem Schreibtisch sortiert. Mhm. Ich möchte kurz auf was anderes kommen. Und zwar, ich erlebe dich manchmal bei buddhistischen Versammlungen tatsächlich, wenn du versuchst zu erklären, was das Chanten bewirkt.
Ja, kann ich gerne.
Ja?
Ja, ja. Als ich angefangen habe, diesen Buddhismus, den wir gemeinsam praktizieren, zu praktizieren, war das für mich eine einmalige Erfahrung, meine Stimme zu hören. Nicht meine innere Stimme, sondern überhaupt meine Stimme zu
hören. Weil die Meditation, die wir machen, keine stille Meditation ist?
Sondern weil wir dieses Mantra laut singen.
Wie heißt das Mantra?
Nam-myoho-renge-kyo.
Okay.
Und das fand ich am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig, weil ich nicht gewohnt war, meine eigene Stimme zu hören.
Mhm.
Und schon gar nicht alleine.
Man denkt immer, Buddhisten sitzen so rum mit gefalteten Beinen und geschlossenen Augen.
Genau, und es war auch interessant, weil diese Praxis eben, man hat die Augen offen und nicht geschlossen. Also man ist so trotzdem mit der Welt verbunden. Und diese Stimme, die am Anfang war sie ganz zögerlich und sehr gebrochen und ich war peinlich berührt, obwohl ich allein war und ich habe von einer weißen Wand angefangen zu meditieren und das fand ich eigentlich am berührendsten, diese Erfahrung für mich selbst, weil ich da zum ersten Mal meine Stimme entdeckt habe.
Und was hat das mit dir gemacht?
Also man geht davon aus, dass die Stimme ja eine Frequenz ist, die durch den Körper geführt wird. Und dass, ich erkläre es auch gerne so, also dass die Stimme als Reinigung durch den Körper gelenkt wird und dadurch alles in Balance bringen kann.
Okay.
Durch Frequenzen. Und dieses Mantra hat auch eben diese Laute, das hilft auch in so einen Rhythmus zu kommen, wo man richtig atmet und länger den Atem auch anhält, dadurch, dass man die Stimme rauslässt. Und es ist wie so ein Kreislauf und es fließt durch den Körper. Also das war sozusagen meine erste Erfahrung mit meiner eigenen Stimme. Und es ist so wie eine Ermächtigung, so eine Eigenermächtigung. Mhm. Wer bin ich? Was, ja, ich habe mich schon immer gefragt, was mache ich hier eigentlich? Ja, wer bin ich? Das habe ich schon mehr als Kind habe ich mir das schon gedacht.
Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie alt du warst, als du angefangen hast mit der buddhistischen Praxis.
Also ich habe mit 16 angefangen, in einer Zeit, wo ich, das ist, glaube ich, geht vielen Jugendlichen so, dass sie Angst haben vor der Zukunft und wenig Selbstvertrauen haben. Und so war ich auch. Und ich habe keine Hoffnung gehabt für die Zukunft und habe alles sehr, ich war sehr deprimiert. Und das ganze Schulsystem war für mich wie ein Gefängnis. Es hat sich wie ein Gefängnis angefühlt, wo ich nicht raus konnte. Und das war so die Zeit, wo ich diese Praxis kennengelernt habe. Und sie hat eigentlich mein Leben gerettet, muss ich sagen. Mhm. Also sollte ich eigentlich nicht so persönlich werden in einem Podcast. Na,
ich habe da schon drüber nachgedacht, wie weit ich sozusagen meine buddhistische Praxis in diesen Podcast einfließen lasse, aber es lässt sich nicht trennen.
Nein.
Also ich möchte, dass dieser Podcast persönlich ist. Ich freue mich total, wenn Menschen sich öffnen und man tatsächlich in ein Gespräch kommt. Und dann bei den Leuten, die ich über den Buddhismus kennengelernt habe, kommt das zur Sprache ganz natürlich.
Ja.
Und ich werde es nicht abwürgen, aber ich will es auch nicht. Es soll kein Missionspodcast werden oder so.
Ja, ja.
Aber vielleicht können wir das nochmal auf ein anderes Thema lenken. Du hast gesagt, dass es dir beim Entdecken deiner Gesangsstimme ähnlich gegangen ist.
Genau. Und dann hatte ich die Trennung von dem Vater meines Kindes. Und das war ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich. Und in dieser Zeit habe ich mich erinnert, dass mein Onkel, der hatte so, das war ein Gitarrenbauer in Indonesien. Und der hat sich oft in so schwierigen Zeiten, er hatte eine Wachtelfarm, das war ein, und hatte so eine Hängematte in seinem Areal aufgebaut und immer, wenn er halt so eine Pause gehabt hat oder wenn es ihm nicht so gut gegangen ist, dann hat er seine Gitarre rausgenommen und hat sich in seine Hängematte geschmissen und hat rumgeklimpert und, als es mir damals nicht so gut ging während meiner Scheidung, habe ich mich an meinen Onkel erinnert, Onkel Gabriel. Und ich habe ihn vor mir gesehen und er hat mir gesagt, ja, hol dir eine Gitarre, mit der du gerne spielst und spiel ein bisschen. Und so habe ich angefangen, mir eine Gitarre zu holen, die ein bisschen besser ist. Also weil man hört ja, dass man ein gutes Instrument kaufen sollte, damit man auch weiterspielt. Ne? Und da habe ich mir so eine Western-Gitarre geholt und ich fand das sehr erholsam, die Frequenzen an meinem Körper zu spüren, also die Gitarre, die Schwingungen, würde ich sagen, also die Töne. Und irgendwie kam dann auch meine Stimme dazu. Und ich habe angefangen, Lieder zu schreiben. Ich habe angefangen zu singen und dazu Gitarre zu spielen. Und so hat eigentlich meine Singer-Songwriter-Phase angefangen, wo ich angefangen habe, zuerst so nur für mich Lieder zu schreiben, um mir selbst Mut zu machen. Und ja, und dann habe ich das auch ausgeweitet. Also ich wusste das damals noch nicht, aber das habe ich dann ausgeweitet und trete mit meiner Musik auch auf. Ja.
Wenn sie recht ist, würde ich vielleicht auch sogar einen Song mit reinnehmen in den Podcast.
Ja, wenn du möchtest.
Ja, würde mich gerne freuen. Ja. Okay, und dann hast du noch eine andere Episode erzählt, dass du dann eine Zeit lang Gesangsunterricht hattest?
Genau, also ich habe dann so einen Ehrgeiz entwickelt und habe mir gedacht, ja, wenn ich ja wirklich mal auftreten möchte damit, dann brauche ich auch irgendwie ein Know-how, wie ich singe. Und ich war sehr unsicher in meinem Gesang.
Obwohl du dein Leben lang gesungen hast, ne?
Ja, ich habe eigentlich schon mein Leben lang gesungen. Also ich habe auch in einem Chor gesungen, im Jeunesse-Chor, also im Musikverein in Wien. Also,
und musstest in der Grundschule immer den anderen Schülern vorsingen.
In der Schule, genau, im Schulchor, ja genau, stimmt. Und dann habe ich bei einer Jazzsängerin, das war meine erste Lehrerin, und ich habe ihre Stimme so geliebt. Ich fand die so toll. Und ich wollte genauso klingen wie sie und deswegen wollte ich bei ihr Unterricht nehmen. Und dann habe ich aber sehr schnell bemerkt, ich klinge nicht so wie sie. Ich kann es auch nicht. Das hat mich sehr frustriert eigentlich.
zu Anfang. Ne?
Ja, am Anfang. Und dann ging es eigentlich nur mehr darum, dass ich meine Stimme immer mehr kennengelernt habe und lieben gelernt habe. Und jetzt würde ich nicht mehr tauschen wollen. Also ich bin sehr stolz auf meine Stimme, so wie sie klingt, weil sie ist einfach meine Stimme. Mhm. Und jeder Mensch hat seine eigene Stimme. Und man muss nicht so klingen wie diese und diese Sängerin. Also das sehe ich oft, dass dann zwar die Technik wunderbar ist bei vielen Sängern, aber sie klingen alle gleich in meinem Gehör. Ja, also es gibt da so eine innere Stimme, die bringt man selbst mit, ja, und die kann man auch entfalten. Und vielleicht klingt sie dann nicht so technisch hochversiert, aber sie ist die eigene Stimme. Und die kann dir niemand nehmen. Das ist deine eigene Stimme. Und das so denke ich über meine Stimme, ja.
Das habe ich in der Zeit, ich habe ja eine Zeit lang an Musicalschulen unterrichtet, Liedinterpretation. Mhm. Und da habe ich ganz oft gemerkt, dass Schüler oder Schülerinnen mit einem Song kamen, den sie sich tausendmal von irgendjemand anderem angehört hatten.
Ja.
Und dann aber eben gar nicht klangen wie sie selbst.
Ja, genau.
Und da habe ich gesagt, wie wichtig das eben ist, wenn man sich für einen Song entscheidet, den erstmal eine Zeit lang nicht von jemand anderem zu hören, schon gar nicht von jemandem, den man total bewundert, weil ich kenne die Falle, ich bin da auch schon tausendmal reingefallen, sondern sich sozusagen die Musik zu erarbeiten anhand der Töne, anhand des Rhythmus, anhand des Textes, was ist die Geschichte, worum geht's da eigentlich?
Mhm.
Und dann zu beobachten, wie die eigene Stimme sich diesen Song zu eigen macht.
Genau.
Und so kann man an ganz vielen Songs ganz viel lernen. Also gute Songs bringen dir eigentlich was bei über deine Stimme, wie sie funktioniert, weil es um die Emotion geht, die darin transportiert wird und nicht der Klang. Wenn man den Klang imitiert, bleibt es oberflächlich, vielleicht beeindruckend, aber nicht berührend.
Um das geht es, ja. Und in Singer-Songwriting geht es um das Berühren eigentlich und nicht um Was kann ich zeigen, was ich kann? So.
Im Musical eigentlich auch.
Nicht, ja, wahrscheinlich nicht. Ja, da kenne ich mich zu wenig aus.
Ja. Ja, ja.
Ich möchte es auch nicht schlecht machen. Ich möchte das nur betonen. Ich glaube, es kann auch Spaß machen, Stimmen zu imitieren, ja, und was dadurch über seine eigene Stimme zu erfahren. Ich bewundere zum Beispiel schon auch Musical-Sängerinnen, Sänger, die es schaffen, mit einer ganz tollen Technik trotzdem ihre Stimme als Kanal zu nehmen. Sie beides schaffen, nämlich ihre Stimme als Kanal zu nehmen, um Gefühle zu transportieren. Um das geht es, ja. Und bei manchen merke ich, da fühle ich nichts, ja. Also es wäre optimal, wenn man eine gute Technik hat und Menschen berühren kann.
Um das geht es. Und emotional mutig ist.
Ja. Um das geht es, um Verletzlichkeit zuzulassen oder einfach diesen Kanal zu öffnen, um wirklich sein Innerstes zu zeigen, ja, was auch andere berührt. Das würde ich mir wünschen bei jedem Sänger, bei jeder Sängerin, ja, würde ich mir das wünschen.
Ich hatte einen Gesangslehrer, der hat gesagt, bei keiner Übung, bei keinem Ton, den du jemals singst, und seien es irgendwelche Tonleitern oder nur Vokale, darf die Emotion fehlen.
Ja.
Jede Aufwärmübung muss von Emotionen getragen sein. Wenn du dein Musizieren und dein Fühlen trennst, verletzt du die Seele der Musik.
Ja. Ja, schön. Und,
ja. Ja, das war ein wichtiger Lehrer, Jean Jalbert, auch inzwischen gestorben. Du weißt ja so ein bisschen, warum ich diesen Podcast mache.
Ja. Ich glaube schon zu wissen.
Ich bin überzeugt davon,
ja,
dass das Bewusstsein für Klang, das Bewusstsein für das, was Hören mit uns macht,
ja,
in unserer Zeit ziemlich unterentwickelt ist.
Ja.
Vielleicht ist es eine sehr pauschale Aussage und natürlich gibt es ganz viele Ausnahmen, aber ich denke immer nur an die Realität von Menschen, die über ihre geschäftliche Tätigkeit mehrere Stunden am Tag in irgendwelchen Online-Konferenzen sind. Und man muss nur an Zoom oder Teams oder ähnliche Plattformen denken, machen sich innerlich die Ohren zu, weil der Sound meistens so schlecht ist. Und es hat was damit zu tun, dass die Leute sich selber nicht hören.
Ja.
Also in Online-Konferenzen siehst du dich, du hast eine Selbstansicht. Aber du hörst ja gar nicht, wie du selber klingst.
Das stimmt.
Und die wenigsten Leute fragen auch nach, wie das geklungen hat. Und es gibt viele Gründe, warum das so ist. Und ich habe mich viel damit beschäftigt und ich biete das ja auch an, dass ich sozusagen Leuten helfe, da zu einer besseren Audioqualität zu kommen. Aber das ist nicht, weil ich damit Geld verdienen will, sondern weil ich so eine Leidenschaft dafür habe, weil ich das Hören so wichtig finde. Deshalb meine Frage, das ist schon die letzte Frage.
Ja.
Warum glaubst du, dass das Hören in unserer Welt mehr Beachtung finden sollte?
Warum glaube ich, dass das Hören in unserer Welt mehr Beachtung finden sollte? Also Hören ist für mich, wie gesagt, ein Zuhören, ein in sich reinhören und ja, dieses Miteinander ist wichtig und das darf man nicht unterschätzen. Das ist eigentlich, also neben dem Visuellen, das ist das Erste, ich glaube, du hast mal gesagt, das ist das Erste, was ein Kind im Mutterleib hört zuerst. Na? Hast du das mal gesagt?
Ja, ist der erste Sinn, der sich entwickelt. Ja. Wobei ich nicht sicher bin, ob das stimmt, weil ich glaube, dass das Kind sich auch schon geborgen fühlt. Ich glaube, dass auch der Tastsinn früh erwacht.
Ja, also Tastsinn stimmt, ja. Also an und für sich, okay, das ist nur mein Halbwissen.
Aber es ist ja mein Halbwissen, was ich gerne verbreite. Also ich behaupte das, weil es meine Position verstärkt.
Ja, aber an und für sich finde ich, man sollte das Hören nicht unterschätzen. Das ist ein wichtiges Sinnesorgan, die Ohren. Wir hören zum Beispiel Musik. Wir hören, ob jemand fröhlich oder traurig klingt. Ja? Wir hören uns, wenn wir in die Eigenermächtigung gehen wollen, hören wir, wie klingt es, wenn ich mir meinen Entschluss vorsage mit einem laschen Ton oder mit einem entschlossenen Ton. Mhm. Hören transportiert Emotionen. Mhm. Und das darf man nicht unterschätzen.
Mhm.
Ja.
Vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für deine Unterstützung für diesen Podcast und dass du jetzt auch noch reingekommen bist in den Podcast und dass wir diese Folge zusammen aufgenommen haben. Dankeschön.
Ja. Ja.
Oh, Single, wonderful, precious, you.